Klee und Luzerne sind wertvolle Pflanzen, sowohl auf Ackerbau als auch auf Grünland betrieben. Sie passen optimal in die Fruchtfolge und liefern ein hochwertiges Futter für Wiederkäuer. Worauf es in der Fütterung von Klee und Luzerne ankommt, das erfahren Sie heute im Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der Haberle-Pharao bei Gunkenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich freue mich aber auch, dass ich heute einen Fütterungsspezialisten begrüßen darf. Diplom-Ingenieur Karl Wurm arbeitet seit Jahren erfolgreich als Berater an der Landwirtschaftskammer Steiermark. Er ist viel gebuchter Vortragender, Seminarleiter, Arbeitskreis- und Betriebsberater, hat zahlreiche Publikationen und auch Bücher geschrieben. Und er hat auch wesentlich zur aktuellen erschienenen ÖRG-Info zum Thema Klee und Luzerne beigetragen. Lieber Karl, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Karl, vielleicht als Einstiegsfrage, wir haben auf der Universität für Bodenkultur studiert und hat es geheißen, der Klee ist der König der Grünlandpflanzen und die Luzerne die Königin. Wie kommt es dazu?
Ja, das kommt vielleicht daher, da die Luzerne zum Beispiel eine der ertragreichsten Futterpflanzen, speziell in Trockengebieten ist. Sie kommt mit sehr wenig Stickstoff aus, kann aber sehr viel Rohprotein bilden. Sie hat bis zu 23% Rohprotein. Sie ist auch weltweit eine der am häufigst eingebauten Futterpflanzen. Sie wird in der Regel sehr gerne von den Tieren gefressen und sie bietet sich für sehr viele verschiedene Konservierungsverfahren von Grünfütterung, Silage, Heu bis zur Heißlufttrocknung zu den Kops an.
Also Karl, hast du vorher gesagt, die Luzerne braucht wenig Stickstoff in der Düngung und gleichzeitig liefert die Luzerne viel Rohprotein, also auch Stickstoff in der Fütterung. Wie geht das? Wie passt das zusammen?
Ja, sie kann das mit Hilfe der Knöllchenbakterien, also in Symbiose mit Bakterien, die Stickstoff aus dem Boden binden und der Pflanze zur Verfügung stehen. Und ein weiterer Vorteil, die Luzerne ist sehr tiefwurzelnd, sie kann also in sehr viele Regionen des Bodens vorstoßen und daraus resultiert auch ihre Trockenheitresistenz und ihre Ertragsstärke.
Das heißt, die Luzerne ist auch eine Pflanze der Zukunft, Klimawandel?
Durchaus, sie ist eine Pflanze besonders in den eher trockenheitsgefährdeten Ackerbaugebieten und natürlich auch für Betriebe wie zum Beispiel im Biobereich, wo sie zusätzlich das Rohprotein liefern kann, das ihr zum Teil in diesen Gebieten fehlt.
Warum ist die Luzerne bei uns in der Vergangenheit nicht so verbreitet gewesen? Gibt es da Ursachen aus deiner Sicht?
Die Ursachen sind vielleicht, dass man in der Vergangenheit in den Ackerbaugebieten sehr viel in Ackerfrüchten, speziell Silomais, investiert und angebaut hat und in der Zwischenzeit doch wieder versucht, mehr auf Fruchtfolgewechsel Rücksicht zu nehmen und eben diese Ertragssicherheit sicherzustellen.
Gehen wir vielleicht ein bisschen zur Einleitung auch zum Klee. Wie schaut es beim Klee aus?
Der Klee ist vielleicht nicht so ertragstark wie die Luzerne. Er hat auch etwas geringere Rohproteingehalte als die Luzerne, aber er ist etwas energiereicher. Also er kann dann dadurch natürlich kann für größere Leistungen herangezogen werden. Klee lässt sich sehr gut kombinieren in Regionen mit gemäßigtem Klima, etwas feuchterem Klima, die vielleicht in Regionen, die für die Luzerne nicht so geeignet ist.
Okay, wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen einsteigen in die Nährstoffzusammensetzung von diesen zwei Eiweißträgern.
Ja, das Besondere, wie gesagt, bei der Luzerne ist, also in der Reinkultur, dass die Luzerne einen sehr hohen Rohproteingehalt bilden kann. Sie ist sehr blattreich.
Was heißt sehr hoch?
Sehr hoch, ja, das kann deutlich über 20% Rohprotein in der Trockenmasse gehen. Also durchaus ja, vor der Knospe geerntet bis 23% Rohprotein. Und ein weiterer Faktor von der Luzerne ist, dass sie sehr kalziumreich ist. Also durchaus Kalziumgehalte auch, die über 15 Gramm pro Kilo Trockenmasse gehen und etwas darüber sogar, während zum Beispiel ein Dauergrünlandbestand in der Regel zwischen 6 und 8 Gramm Calcium enthält. Also durchaus der doppelte Gehalt.
Jetzt hohe Eiweißgehalte ist ja durchaus sehr attraktiv, weil die Tiere ja sehr gern eiweißreiches Futter fressen, aus der Evolution heraus. Wo sitzt das Eiweiß in der Pflanze eigentlich? In den Stängeln, in den Blättern? Na,
das ist vielleicht auch eine Besonderheit von der Luzerne, auch etwas vom Klee. Die Luzerne kann natürlich sehr viel Stängelmasse entwickeln, zum Teil auch mit einem höheren Ligningehalt. Lignin ist ja unverdaulich für die Pflanze, für das Tier. Ja. Aber der Eiweißgehalt sitzt in den Blättern. Deshalb ist natürlich dann auch wichtig, dass die Blätter vom Feld in den Futtertrog kommen, dass die Tiere diese Blätter auch entsprechend verwerten können.
Das heißt, dass der Opa mit dem Wender fährt und nicht
der Bauer. Richtig. Also die Futterkonservierung spielt besonders bei den Ackerfrüchten eine wesentliche Rolle. Okay. Weil natürlich der Boden nicht so eine dichte Grasnarbe hat.
Verschmutzung ist ein Thema also?
Also die Verschmutzungsgefahr ist deutlich höher als bei normalen dauergrünen Beständen. Das heißt, ich muss versuchen, etwas höher zu mähen. Also höher meine ich durchaus 8 bis 10 cm höher mähen.
Mhm.
Auf einer Höhe von 8 bis 10 cm, ja. Stoppelhöhe 8 bis 10 cm mähen. Dann muss das Futter auch natürlich sehr schonend gekreiselt und geschwadert werden. Die Geräte dürfen nicht zu tief eingestellt werden. Es muss langsam gefahren werden, so mit 6 bis 8 km/h. Die Zapfwellenumdrehung muss langsam sein, meistens unter 450 Umdrehungen pro Minute. Und wichtig ist natürlich auch, dass man kann auch das Futter mit Walz quetschen, schneller trocknen lassen. Knickzetter sind in der Anwendung vielleicht nicht so gut, da die Blätter weggeschlagen werden und abbröckeln.
Okay. Neben dem Eiweiß hast du das Calcium angesprochen und jetzt bin ich ein bisschen bei der Fütterung, kommen wir vielleicht später eh noch einmal hin, aber sehr hohe Calciumgehalte, was bedeutet das? Wo muss man da aufpassen und passt es sehr gut hinein?
Ja, grundsätzlich, wachsende Tiere haben kein Problem mit auch sehr hohen Kalziumgehalten.
Also Jungvierrationen?
Also Jungvierrationen, auch in der Mast spielt es keine besondere Rolle, wenn der Kalziumgehalt etwas höher ist. Besonders aufpassen muss man eher dann bei trockenstehenden Kühen, weil die Kalziumverwertung nach der Abkalbung auch hormonell bedingt ist. Und wenn ein Überschuss vor der Abkalbung gefüttert wird, brauchen die Tiere zu lange umzuschalten auf einen Mangel und können das Kalzium nicht entsprechend verwerten.
Das heißt, Kalziumüberschuss am Ende der Trockenstehzeit vor der Geburt ist kontraproduktiv, weil das Tier nach der Geburt das Kalzium nicht so schnell mobilisieren kann, aufnehmen kann und auch aus dem Körper sozusagen das Kalzium nicht.
Richtig, es erhöht die Gefahr für das Festlegen der Tiere.
Okay, Milchfieber.
Milchfieber.
Gut, gibt es sonst noch Besonderheiten, die wir bei der Luzerne ansprechen möchten?
Ja, bei der Luzerne ist es sicher so, dass sie auch, wenn sie älter wird, relativ schnell zum Verholzen anfängt. Mhm. Ich habe schon angesprochen, sie hat einen hohen Ligningehalt. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass ältere Pflanzen nicht mehr an hochleistende Dinge, zum Beispiel in der intensiven Mast, das jetzt die Stiermast ist, oder auch bei Milchkühen zu Laktationsbeginn sollte überständige Luzerne auf keinen Fall gefüttert werden.
Okay. Wie schaut es mit negativen Inhaltsstoffen auf? Tannine, Saponine, ja. Wie schaut es da aus bei der Luzerne? Dann vielleicht auch im Vergleich zum Klee?
Ja, beide können, wenn sie älter werden, etwas bitter werden. Das sind dann die Tannine. Mhm. Tannine ist eigentlich ein Schutz, natürlicher Schutz der Pflanze vor Fressfeinden, also Käfer und so weiter, die Pflanze ansonsten zu schnell fressen. Und bei Klee vielleicht kommt dann auch der etwas höhere Saponingehalt, speziell bei jungen Klee dazu.
Und was heißt Saponin?
Saponin sind so Verseifungsstoffe, die Stoffe, die mit Flüssigkeit schaumbildend sind. Und die können dann im Bansen des Tieres vermehrt zu feinen Blasen, Schaumbildung führen und das kann zu Blähungen führen.
Vor allem bei Frischfutteraufnahme dann.
Ja, da ist es wichtig, wenn ich eine Weide habe, dass die Tiere, bevor sie auf die Weide, zum Beispiel kleereichen Weiden getrieben werden, dass die Tiere vorher ausreichend trinken, dass sie entsprechend ein gut strukturiertes Futter, zum Beispiel Heu zum Fressen, bekommen, also nicht hungrig auf die Weide und eventuell auch die Weidezeit begrenzen. Mhm. Aufpassen muss man auch, wenn die Witterung umschlägt, wenn es vielleicht vorher sehr trocken war und dann regnet es
Futter
und
sozusagen.
Kommt ein junges, triebiges Futter, das ist für die Tiere eine gewaltige Umstellung.
Und im Herbst dann das Frost angereift.
Wenn es angereift ist, natürlich wird das Futter auch etwas ist es sensibler.
Jetzt haben wir schon ein bisschen beim Klee im Vergleich zur Luzerne. Was gibt es für Unterschiede? Was zeichnet den Klee besonders aus?
Ja, den Klee zeichnet aus, dass er eine etwas höhere Energiedichte hat als die Luzerne.
Liegen wir da, in welchem Bereich?
Ja, das kann durchaus sein, dass eine gute Luzerne liegt, also wenn man eine Luzerne-Silage hat, in etwa bei der 5,5 Megajoule Nettoenergielaktation, während ein Klee durchaus über 6 Megajoule haben kann. Mhm. Das führt natürlich im Endeffekt auch zu höherer Leistung.
Okay, das heißt... Aber zur Fütterung von Luzerne und Klee kommen wir ja später vielleicht noch. Es hat natürlich dann schon einen Einfluss, welche Mengen ich bei welcher Tierkategorie einsetze,
richtig,
oder?
Richtig, richtig. Also wie vorhin schon angesprochen, die Luzerne wird in vielen Bereichen als Strukturergänzung gefüttert, zum Beispiel als Heu. Auch sehr gerne in Mischrationen, Luzernenheu eingesetzt, um die Struktur für zum Beispiel silomaisbetonte Rationen zu bringen, während der Klee durchaus oft ein gleichwertiger Mischungspartner von der Energiedichte zu Grünland, also zu Dauergrünland, eventuell auch zu Maissilage sein kann.
Du hast vorher die Ernte ein bisschen angesprochen. Vielleicht schauen wir auch ein bisschen auf die Konservierung oder die Nutzungsformen. Sagen wir mal, Silierprozess. Was muss man da beachten, wenn man mit so mineralstoffreichen Futtermitteln zu tun hat?
Naja, sowohl Klee als auch Luzerne in Reinkultur, muss man sagen, sind sehr schwer zum Silieren. Auf der anderen Seite ist es der hohe Eiweißgehalt und dann auch der hohe Mineralstoffgehalt, die einfach eine Pufferkapazität mit sich bringen.
Das heißt, der pH-Wert sinkt nicht so deutlich ab, damit das stabil ist.
Ja, auf der einen und der zweite Punkt. Sie enthalten weniger Zucker. Das heißt, es wird weniger Säure gebildet und die wenige Säure wird durch diese hohe Pufferkapazität entsprechend neutralisiert.
Und dann gibt es ein Erwärmungsrisiko oder Schimmelbildung und.
Ja, gerade bei diesen Pflanzen ist es sehr wichtig, dass sie erstens, wenn man eine Silage macht, dass man den Nutzungszeitraum, den richtigen, nicht verpasst. Also wäre zum Beispiel im Knospenstadium die Ernte. Sobald diese Pflanzen in die Blüte kommen, ist es einfach für die Silierung zu spät. Mhm. Das nächste ist, dass sie natürlich sehr kurze Feldphasen haben sollten, um den wenigen Zucker nicht zu veratmen. Aber gleichzeitig sollte in dieser Zeit eine entsprechende Anwelkung stattfinden.
Das heißt, es muss das Wetter passen.
Ja, genau. Ansonsten fängt das Ganze an, Sickersäfte zu entwickeln und das wird eine schwarze Masse. Und es darf nicht verschmutzen am Feld, weil damit natürlich auch Fehlgärungen mit Clostridien auftreten können. Und das ist sicher das Problem, dass die Silagen nicht entsprechend abgepuffert, sauer werden und dass sehr häufig Buttersäurebakterien entstehen.
Das heißt, eine Maßnahme ist, einmal mit Mischkulturen zu arbeiten, also nicht nur rein Klee, rein Luzerne, also Gräser dabei zu haben, die im Zucker hineinbringen und die nicht ganz so eiweißreich und mineralstoffreich sind. Gibt es Siliermittel, die man helfen können?
Ja, es gibt Siliermittel, aber wir sind ja auch im Biobereich zu Hause. Da ist es dann doch so, dass gerade die Säuren und Salze, die für solche schwierig zu silierenden Produkte zu verwenden wären, zum Teil nicht entsprechend zugelassen sind. Mhm. Man kann natürlich auch mit Milchsäurebakterien, eher mit den homofermentativen Milchsäurebakterien arbeiten, die doch mit dem wenigen Zucker besser zurechtkommen als heterofermentative. Okay. Und was vielleicht noch zum Sagen ist, die Pflanzen entwickeln ja zum Teil einen relativ steifen Stängel. Das heißt, man sollte das Futter auch entsprechend gut zerkleinern. Je kürzer das Futter zerkleinert wird, desto besser kann ich es verdichten. Das sollte auch entsprechend gut verdichtet werden. Und die Siliergeschwindigkeit spielt wie immer eine riesengroße Rolle. Ja. Was ich immer besonders hinweise, ist, dass die Betriebe auch in der Silierkette gut abgestimmt werden sollen. Nicht, dass, weil man selbst die Schwadarbeit macht und am nächsten Tag die Silierkette kommt, dass man am Vortag das Futter alles auf den Schwad legt. Das bleibt dann unter Umständen bis nächsten Mittag liegen und wird im Schwad warm. Und dann habe ich schon das warme Futter im Silo drinnen. Und dieses warme Futter bietet dann die optimalen Bedingungen für eine Fehlgärung mit Buttersäure.
Die Wärme kommt ja auch irgendwo her, also die Energiesätze, es wird damit im Futter weniger Energie drin sein.
Die Hefen bilden sich in den großen Schwad im Kern und dadurch wird das Futter warm. Und das warme Futter, wie gesagt, vergärt schneller dann Richtung Buttersäure.
Wie schaut es mit Heubereitung aus diesen Komponenten?
Ja, Heu also, eignet sich grundsätzlich gut, aber es ist natürlich die Königsdisziplin, muss man schon dazu sagen, weil ja die Gefahr von Bröckelverlusten sehr groß sind. Da muss man besonders schonend arbeiten, damit man die Blätter in den Stall reinbringt.
Und auch unter Dach vielleicht fertig trocknen.
Und es setzt fast voraus, dass man für Luzerne eine entsprechende Unterdachtrocknung einsetzt. Die Luzerne hat aber dann, wenn sie trocken ist, auch gewisse Vorteile. Sie kann eben dann speziell gut als Strukturergänzung für bestimmte aggressivere Rationen eingesetzt werden.
Aggressivere Rationen
können...
Meißelage betonte Rationen, wo ich Struktur brauche.
Meißelage.
Wo ich die Substanzen brauche.
Genau, richtig. Mhm. Oder auch bei höheren Leistungen.
Mhm. Kraftfutter betonte Rationen.
Genau, richtig.
Okay. Grünfütterung ist ein Thema. In manchen Regionen in Österreich wird Weide oder auch Grünfütterung betrieben. Wir reden ein bisschen über Eingrasen sozusagen. Ich bringe das Grünfutter in den Stall.
Ist natürlich möglich. Also auch die Weide wäre theoretisch möglich. Bei Luzerne ist es ja nicht so üblich, aber das Mobgrazing würde sich da anbieten, dass man eben die Tiere nur kurz auf die Weide lässt. Sie dürfen die Pflanzen also nicht bis zum Stängel runterfressen, damit noch entsprechende Restpflanze bestehen bleibt. Und
das hat auch Bedeutung, weil es wieder austreibt, sozusagen, richtig, um die Knospen zu schützen, damit eben wieder ein Folgeaufwuchs wird.
Die Pflanze regeneriert sich schneller, richtig. Und ansonsten, das Eingrasen ist sogar mal in den klassischen Grünlandregionen mit Feldfutter durchaus üblich. Speziell in den Regionen, wo Winter über Heu gefüttert wird, da bietet sich oft eine Kleegrasmischung für die Sommerfütterung als Grünfütterung an.
Dann gibt es noch Spezialfälle, Kopsproduktion oder unter Dach getrocknete Ballenvarianten und so weiter, Heißlufttrocknungsanlagen.
Das ist dann schon die höchste Veredelung, speziell von sehr gutem Ausgangsmaterial, also jung geernteten Klee oder jung geerntete Luzerne sollte auf keinen Fall verschmutzt sein. Muss natürlich sehr kurze Feldphasen aufweisen, die werden dann mit Heißluft nach einem bestimmten Prozedere, dürfen auch nicht überhitzen, getrocknet, können dann entweder im Ballen gepresst als Heu gefüttert werden oder als Pellets gepresst dann und kann durchaus ähnliche Eigenschaften wie ein durchschnittliches Kraftfutter haben.
Jetzt sind wir schon ein bisschen beim Nährstoffgehalt und auch bei diesen Futtermitteln, die auch im Handel unterwegs sind. Was empfiehlst du da, Nährstoffanalytik zu machen?
Ja, also aus der Praxis ist es so, wenn man Betriebe berät, ist ohne eine gute Futtermittelanalytik eine fundierte Beratung fast nicht möglich. Und ich sage immer auch so halb spaßhalber, die Betriebe sind natürlich den Firmen hilflos ausgeliefert, wenn sie keine Ahnung haben, was in ihrem eigenen Futter steckt. Das eigene Futter macht doch den überwiegenden Teil der Ration aus, also zum Teil 70-80%. Und wenn man dann nicht weiß, wie hoch ist der Mineralstoffgehalt, wie hoch ist der Rohproteingehalt etc., dann wird es sehr schwierig, die Ration zu optimieren.
Okay, das heißt auch bei diesen Eigenfutterkomponenten, die Hauptsilagen, das Hauptgrundfutter, zu beproben, jährlich einzuschicken, repräsentative Proben zu ziehen, sich nicht selbst anzulügen. Aber auch wenn man größere Futtermengen zukauft, kann durchaus eine Analyse sehr wertvoll sein, oder?
Zum Beispiel auch, wenn ich teurere Futtermittel zukaufe, Luzerne Heu oder Pellets. Wir wissen aus der Erfahrung, dass diese Futtermittel nicht immer die Qualität haben, die versprochen wird. Und da kann durchaus der Rohaschegehalt zu hoch sein und damit die Qualität vermindern. Und noch zurückkommend auf die Untersuchung des eigenen Futters. Die Futtermittelanalytik ist nicht nur eine Hilfe für die Rationsgestaltung, sondern sie ist eigentlich das beste Feedback für die ganze Futterkonservierung, für den Grünlandbestand. Also sie hilft, die ganze Linie der Futtergewinnung zu optimieren.
Okay, ich lerne sozusagen auch aus der Vergangenheit für die Zukunft.
Ich bekomme Hebel, um die Futterqualität für die Zukunft zu verbessern.
Okay. Auf welche Parameter würdest du vor allem schauen, wenn du Analytik machst?
Ja, entscheidend ist natürlich die klassische Nährstoffanalyse. Und also wo die wichtigsten Nährstoffe sind.
Wasserkomponenten, Energie, Eiweiß, genau. Die Mineralstoffe dann nach Möglichkeit.
Und zusätzlich die Mineralstoffe, also die Mengenelemente, die wichtigsten, und auch die Spurenelemente. Und dann natürlich, wenn einer wissen möchte, ob die Konservierung im Silo zum Beispiel geklappt hat, kann man auch die Gärqualität mit untersuchen lassen. Und am besten dann, weil viele Betriebe können alleine mit den Ergebnissen natürlich nicht alles anfangen, nachdem ihnen die Erfahrung fehlt, und dann durchaus auch entsprechende Experten hinzuziehen, um entsprechend das Futter beurteilen zu lassen.
Da gibt es ja die Arbeitskreise zum Beispiel, wo man mitmachen kann und wo man dann auch die Rationen berechnet, lernt es selbst zu berechnen, oder?
Die Arbeitskreise, Milch zum Beispiel, auch natürlich die Berater der Landwirtschaftskammern, beziehungsweise natürlich auch die Futtermittelberater können da eine große Hilfe sein.
Wie schaut es mit Beta-Carotin aus? Ist das so eine Komponente, über die man ein bisschen im Auge halten kann? Weil ja oft gerade diese Eiweißkomponenten auch dafür herangezogen werden, oder?
Ja, Beta-Carotin habe ich jetzt ein bisschen so eine gespaltene Meinung, nachdem es gibt ja die neuen Empfehlungen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, wo das Beta-Carotin anscheinend nicht mehr so die große Bedeutung hat. Trotzdem ist Beta-Carotin natürlich auch immer ein Hinweis auf die Qualität der Futterkonservierung. Okay. Weil Pflanzen mit einem höheren Beta-Carotin-Gehalt, die sind schonend konserviert worden. Ob das eine Grassilage ist, wo Beta-Carotin nicht so die Rolle spielt, aber eine Silage, die warm wird, hat wenig Beta-Carotin. Oder ob das ein Heu, das grün ist, enthält viel Beta-Carotin, wurde schonend konserviert.
Gut, gehen wir vielleicht jetzt ein bisschen auf den konkreten Fütterungseinsatz von Klee und Luzerne, wenn wir mal vielleicht auch in den Jungviehbereich gehen. Und dann in den Mast und dann zur Milchkuh.
Ja.
Jungvieh?
Jungvieh, wie gesagt, die hohen Kalziumgehalte sind jetzt vom Klee als auch Luzerne kein Problem. Natürlich, wenn die Tiere noch sehr jung sind, also ich würde sagen, so das erste halbe Jahr, wird natürlich die Einsatzmenge speziell von Luzerne, die etwas später gemäht worden ist, ein Problem sein, dass sie zu wenig Energie enthält. Aber bei Tieren, so ab einem halben Jahr, kann Luzerne durchaus einen sehr großen Bestandteil der Ration ausmachen, da die Tiere dann wirklich einen großen Banzen bekommen, also ein hohes Futteraufnahmevermögen entwickeln. Der Eiweißgehalt auch bei etwas spät geerntetes Luzerne durchaus ausreicht in der Aufzucht.
Und im zweiten Jahr vor allem, oder?
Speziell dann ab einem Jahr ist es also kein Problem. Die Ergänzung muss natürlich mit entsprechenden Mineralstoffen noch erfolgen. Also im Wesentlichen geht es meistens um Spurenelemente, die man nicht vernachlässigen sollte, weil Calcium, Phosphor wahrscheinlich nicht das Problem ist. Und natürlich ein Mineralstoff, das Viehsalz, sollte nie fehlen.
Wie schaut es in der Mast aus?
Ja, in der Mast.
Ich meine jetzt eher, wir haben ja eher Ochsen-Kalbinnenmast, nicht ganz so intensiv. Stiermast ist bei uns in Österreich relativ intensiv ausgeprägt. Da kann man vielleicht ein bisschen differenzieren, oder?
Also in der Stiermast ist die Luzerne, sage ich mal, eher nur in kleineren Mengen einzusetzen. Als
Strukturbringer?
Als Strukturlieferant bei sehr großen Maissilageanteilen, während in der Stiermast mit Kleegras durchaus große Mengen eingesetzt werden können. Wir sind da durchaus Fütterungsversuche in Erinnerung, wo bis zu 50% Kleegras zur Maissilage fast dieselben Ergebnisse geliefert hat als reine Maissilagemast. Also da funktioniert es sehr gut. Natürlich in der extensiveren Mast, also wenn das so Ochsen oder Kalbinnen sind, da kann natürlich auch Kleegras oder Luzerne eingesetzt werden.
Schauen wir in den Milchviehbereich vielleicht hinein. Da gibt es ja unterschiedliche im Grünlandbetrieb und vielleicht im Maissilage betonten Betrieb, dass wir das ein bisschen uns anschauen.
Naja, es gibt im reinen Grünland natürlich auch Betriebe, die die Ackerflächen haben und Feldfutter anbauen. Da sollte aber doch immer darauf geachtet werden, dass die Tiere mit Eiweiß nicht überversorgt werden. Mhm. Also die indirekte Kontrolle am Tier ist bei solchen Rationen immer wichtig.
Was verstehst du darunter?
Indirekt meine ich, wie viel fressen die Tiere, das kann man mit der Pansenfüllung anschauen. Also die die Hungergrube, mhm. wie ist der Pansen gefüllt? Also grundsätzlich soll die Hungergrube, sollte das Tier nicht gebläht ausschauen, weil gebläht bedeutet in der Regel, dass das Futter auch schwer verdaulich ist, nicht nachrutscht. Mhm. Es sollte aber keine Einbuchtung in der Hungergrube sein, sondern sollte maximal bei den Querfortsätzen der Lendenwirbel die Haut also eine Handbreit nach unten fallen und dann sollte es so birnenförmig nach außen gehen. Das ist ein Hinweis, dass die Tiere viel fressen.
Okay.
Dann natürlich für die Betriebe, die Leistungskontrolle haben, ist der Harnstoffgehalt der Leistungsgruppen und die jetzt nur nicht bei der Leistungskontrolle sind, dann auch der Harnstoffgehalt von der Tankmilch. Mhm. Da ist es wichtig, dass also die Werte nicht zu hoch sind. Früher mal waren die Werte über 30 Milligramm pro 100 Deziliter Milch. Jetzt haben wir diese Werte doch auf 25 Milliliter, also dieser Optimalbereich, reduziert. Mhm. Und der Mindestwert sollte, sage ich mal, von der Gruppe, Einzeltiere darf man da nie beachten, sondern immer die Gruppe.
Weil die Analytik ein bisschen tricky ist,
sozusagen. Ja, und die Schwankungen muss man akzeptieren zwischen den Tieren, sollte nicht wesentlich unter 15 sein. Mhm. Aber es braucht sich auch kein Betrieb Sorgen machen, wenn einmal eine Kontrolle oder eine Tankmilch nur bei 10 Milligramm und die nächste wieder bei 15, 16 ist. Die Tiere können da einiges kompensieren.
Ruminohepatischer Kreislauf,
ja,
oder?
Ja, ein Eiweißmangel im Futter kann durchaus mit der verminderten Ausscheidung und dann wird der Stickstoff wieder retour geführt über das Blut, in den Speichel, in den Pansen und die Tiere recyceln praktisch den eigenen Stickstoff.
Genau. Gehen wir ein bisschen weiter bei den Milchkühen, Einsatzbereiche.
Ja, Einsatz ist es so, dass, wie gesagt, die Klee lässt sich, Kleeglas lässt sich sehr gut kombinieren, sowohl zu reinen Grünlandrationen, Harnstoff habe ich schon angesprochen, natürlich optimal, wenn Silomais drinnen ist, also Silomaisrationen, die so 20-30% in der Ration ausmachen und in etwa die gleiche Menge Kleegras bewirkt einen sehr guten Ausgleich.
Das heißt, guter Ausgleich, darunter verstehst du, dass Energie zu Eiweiß gut balanciert ist, dass ich nichts ergänzen muss, weder auf der Protein noch auf der Energie, sondern die Grundration ist sehr, sehr ausgeglichen.
Im Wesentlichen geht es immer darum, dass ich das Mikrobiom, also die Pansenbakterien, entsprechend mit den Nährstoffen versorge, die sie brauchen, um wachsen und zu gedeihen. Und diese Pansenmikroben werden ja später vom Tier entsprechend verdaut. Also ich sage da immer, die Tiere fressen vegetarisch, ernähren sich aber fleischlich. Also sie ernähren sich überwiegend von den Pansenmikroben und die muss ich entsprechend versorgen.
Okay. Wenn man jetzt im Jahresverlauf unterschiedliche Rationen füttert, wie schaut es mit Futterwechsel und diese Dinge aus?
Besonders Futtermittel, die sehr stark voneinander abweichen können, also zum Beispiel ein normales Dauergrünland und dann auf der anderen Seite wieder ein Kleegras, durchaus der Eiweißgehalt 20-30% unterschiedlich sein kann, also zwischen 13-14% Rohprotein beim Dauergrünland und vielleicht 18-20% im Kleegras, sollte ein Futterwechsel immer fließend und langsam. Es ist grundsätzlich wichtig, dass die Rationen über längere Phasen sehr gleichmäßig sind und auch im Tagesverlauf gleichmäßig sind.
Was heißt im Tagesverlauf gleichmäßig? Morgens, abends sich nicht wesentlich unterscheiden.
Genau.
Schlechtes Beispiel wäre am Abend der Mais, in der Früh das Kleegras, oder?
Genau, richtig. Also das, weil ich füttere, wie vorhin angesprochen, die Pansenmikroben, die haben ein sehr kurzlebiges Leben und die müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit immer dasselbe Nährstoffangebot haben. Also der Gärbottich Pansen muss in kleinen Portionen gleichmäßig beschickt werden.
Und natürlich auch die Vielfalt hilft in der Ration, also Aufwüchse zu kombinieren, Konservierungsverfahren zu kombinieren, wenn es irgendwie möglich ist.
Oder? Grundsätzlich tun sich da natürlich die größeren Betriebe etwas leichter. weil sie einfach mehr Futtermittel benötigen und dadurch auch mehrere gleichzeitig, zum Beispiel wenn einer Silberballen hat, mehrere Silberballen gleichzeitig füttern kann. Kleineren Betriebe wird es oft ein bisschen komplizierter, weil wenn...
Anschnittfläche und so weiter.
Genau, genau, da wird es sehr kompliziert.
Das Futter nicht verdirbt.
Was vielleicht auch bei den kleineren Betrieben immer aufzupassen ist, dass natürlich, wenn sie versuchen, mehrere Aufwüchse oder Futtermittel zu kombinieren, dass, wenn sie einen Vorsiller haben, der Vorschub entsprechend groß genug ist.
Das heißt, ist ein guter Vorschub?
Ja, also mindestens würde ich sagen, im Winter 1,5–2 Meter, eher 2 Meter und im Sommer und im Winter über 1 Meter.
Pro Tag?
Pro Woche, Entschuldigung.
Pro Woche. Okay. Wie kann ich mir helfen, wenn es warm wird?
Naja, wenn es warm wird, wird es schwierig natürlich. Die Futtermenge erhöhen wir gut. Das wäre das Beste. Es gibt natürlich die Möglichkeit auch, dass man eine Propionsäure, die Anschnittfläche behandelt, beziehungsweise wenn der Betrieb Mischrationen verwendet, dass er auch eine Futtersäure in die Mischration gibt.
Schauen wir vielleicht noch ein bisschen auf den Kot der Tiere. Kann uns der auch ein bisschen helfen, ob die Fütterung passt? Du hast den Harnstoff erwähnt, du hast die Hungergrube erwähnt. Der Kot ist, glaube ich, schon auch, das Kotsieben ist schon eine Variante, oder?
Die billigste und die schnellste Analytik der Fütterung ist der Kot, keine Frage. Auf der einen Seite die Kotkonsistenz, also wenn der Kot sehr weich ist, vielleicht sogar flüssig, Erbsensuppe-mäßig, kann das hinweisen, dass die Struktur fehlt, dass die Hygiene nicht passt, dass es einen Eiweißüberschuss gibt, wäre die Möglichkeit.
Verschmutzt
Hygiene, ja.
Rascher Futterwechsel.
Und wenn der Kot extrem hart wird, also fast ein Scheibenkot, dann könnte das sein, dass die Tiere entweder ja im schlimmsten Fall kein Wasser bekommen, was man natürlich nicht sein sollte, aber dass auch das Futter extrem schwer verdaulich ist, dass extrem wenig Eiweiß drinnen ist. Also es gibt den ersten Hinweis, gibt die Konsistenz. Natürlich muss man aufpassen, sich nicht so sehr auf Einzeltiere zu fokussieren, sondern schon die gesamte Herde, weil es gibt immer Einzelschicksale bei den Tieren, kann schon etwas, wenn ein Tier Milchfieberprobleme und so weiter hat, wird der Kot immer fester sein, zum Beispiel. Und das, was für mich genauso interessant und wichtig ist, dass man den Kot einfach in ein Sieb wäscht und den Waschrückstand anschaut.
Das heißt, ich gehe in die Küche, nehme das Nudelsieb von der Frau, verwende es dann wieder zum Nudelsieben, aber in der Zwischenzeit nutze ich es für den Kot.
Ja, ein guter Vorschlag. Damit wird man als Berater wahrscheinlich
mehr gerufen.
Keinen Kaffee mehr bekommen in der Küche. Der Siebrückstand sagt sehr viel aus. Auf der einen Seite, wie die Pansenverdauung funktioniert. Also das heißt, wenn die Grundfutterbestandteile, also die Blätter, die Stängel, wenn die gut fasrig zerkleinern sind, wenn das schon eine helle Farbe hat, nicht mehr die grüne Farbe, dann wird wahrscheinlich die Pansenverdauung sehr gut funktionieren.
Das heißt, also, wenn ich Struktur gut, das Ausgangsmaterial noch immer sehr, sehr gut erkenne, wenn die Färbung nach dem Ausgangsmaterial sozusagen entspricht, dann deutet es darauf hin, dass die Verdauung zu rasch abläuft, nicht optimal abläuft.
Genau,
oder?
Dass es zu schnell durchgeht aus irgendeinem Grund, unter Umständen eine Übersäuerung und so weiter. Also es sollte fasrig aufgeschlissen, so ungefähr unter 5 mm sein, diese Rückstände. Es deutet auf eine sehr gute Verdauung. Das Zweite, was man auch sehen kann, ist das Kraftfutter, das in der Regel gefüttert wird. Ist ein Kraftfutter oder Maiskörner aus dem Silomais drinnen. Das sind auf der einen Seite Nährstoffverluste, die dann in der Gülle wieder zum Vergären anfangen. Da brauche ich es nicht, die Energie. Auf der anderen Seite kann so eine Vergärung, die dann meistens von diesen Kraftfutterrückständen stattfindet, im Dickdarm zu großen Schäden führen. Weil es kommt dann ja zu einer Milchsäuregärung im Dickdarm. Es führt häufig auch zu einem osmotischen Durchfall. Das heißt, das Wasser in den Dickdarm gesaugt wird und der Kot wird dünn. Und gleichzeitig wird durch die Säure auch die Dickdarmschleimhaut geschädigt. Und man sieht auch dann diese kleinen, grünen, fingernagelgroßen Verklebungen. Das fühlt sich dann so schleimig an, die hinweisen, dass die Dickdarmschleimhaut geschädigt worden ist und abgeht. Und natürlich, die Tiere kämpfen dann mit ihrer Gesundheit, weil das Immunsystem muss ständig auf Hochtouren laufen, um diese Eintrittspforten abzuwehren.
Wie ist das Protein in Klee und Luzerne abbaubar? Kann man dazu vielleicht noch was sagen? Es ist ja auch schon Einfluss auf den Harnstoffgehalt, auf die Stickstoffeffizienz im System?
Richtig, also die Ausgangsrohproteingehalte sind die, wie gesagt, hoch. Und je nach Konservierungsart wird mehr oder weniger von diesem Eiweiß im Pansen abgebaut von den Mikroorganismen.
Wenn ich jetzt in Richtung Kops und Heu denke, wie schaut da die Proteinabbaubarkeit aus?
Na, im Grünfutter haben wir vielleicht 90% Abbaubarrate und 10% ist stabil.
Geht durch und, in den Dünndarm.
Und das entspricht der Natur eigentlich. Mhm. Und je mehr das Futter in irgendeiner Form manipuliert worden ist, ob das jetzt der Silo ist, wo ich vielleicht dann eine Stabilität, also das Unabgebaute von 15% habe, also 85% wird abgebaut, oder beim Heu, wo es vielleicht beim Bodengetrockneten bei 20% Stabilität ist, beim Warmluftgetrockneten vielleicht bei 25%, kann das dann bei die Kops mit Heißluft durchaus auf 35-40% UTB, also Pansenstabilität, gehen. Mhm. Das heißt, dieses Eiweiß steht den Mikroorganismen im Pansen nicht zur Verfügung, führt auch nicht zu höheren Harnstoffwerten. Aber man muss dazu sagen, man darf das nicht immer positiv sehen, weil dieses Eiweiß, das durchgeht, muss natürlich dann entsprechend im Dünndarm verdaut werden. Mhm. Das ist aber nicht immer so.
Okay. Also es kann auch durchaus zum Beispiel Hitze geschädigt sein und dann
genau. Marschiert es durch, oder? Richtig, und dann ist das UTB eigentlich ja umsonst, weil es dann im Kot landet.
Ich kenne ein Bild von dir aus einem Fachbuch, wo du Kops aufgelöst hast in Wasser und das angeschaut hast und gesagt, das ist wichtig, dass man das macht. Warum macht man das?
Ja, da ist eher darum gegangen, dass man auch die Faserlängen vom Futter betrachtet. Eventuell auch andere Dinge feststellt, wie die Ausgangspflanze ausgeschaut hat. Also
Die Qualität ein bisschen evaluieren, oder?
Ja, aber natürlich, sage ich mal, ein besserer Maßstab wäre natürlich die Analytik. Mhm. Aber man kann auch so Futter auflösen und bekommt dann den Eindruck, als ob es eine Silage wäre und kann dann doch feststellen, wie hoch der Blattanteil ist, wie hoch der Stängelanteil ist, wie grob oder kurz die Zerkleinerung ist.
Ich glaube, Karl, wir haben relativ viel angesprochen. Ist dir noch etwas, was du noch mitgeben willst in diesem Zusammenhang, Luzerne-Klee-Einsatz? Gibt es noch etwas, was dir wichtig wäre, was wir vielleicht vergessen haben?
Ja, wir haben natürlich jetzt von der Konservierung bis zur Fütterung sehr viel angesprochen. Für mich, sage ich mal, sind diese Details, die wir besprochen haben, natürlich wichtig. Aber wenn man so die Fütterung als Gesamtes betrachtet, ist für mich immer noch wichtig, dass die Tiere entsprechend stressfreie Verhältnisse haben, dass sie auch das Gesagte umsetzen können. Das heißt, dass entsprechend Sauerstoff im Stall drinnen ist.
Luftqualität.
Die Luftqualität.
Temperatur.
Temperatur, richtig. Dass ausreichend Platz vorhanden ist, ist auch nicht immer das Thema. Also viele Betriebe glauben ja, dass die Tiere sowieso nicht gleichzeitig liegen, sowieso nicht gleichzeitig fressen, aber das macht Stress und vermindert die Futteraufnahme und dass die ganze Fress- und Liegeplatzgestaltung auch den Tieren angepasst ist. Also das ganze Umfeld muss passen, damit die Tiere überhaupt die Möglichkeit haben, das optimal geerntete, konservierte Futter zu fressen.
Aber insgesamt hat Klee und Luzerne ein großes Potenzial, oder?
Ein großes Potenzial, weil es natürlich sehr viel Eiweiß von der Fläche und natürlich, soll man sagen, von der heimischen Futterfläche liefert und im Gegensatz dazu natürlich nicht entsprechende Eiweißfuttermittel vielleicht unter Umständen aus Übersee importiert werden müssen.
Danke, Karl, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast. Für all jene, die das nachlesen möchten, zeige hier die ÖAG-Info, Bio-, Klee- und Luzernegras, Empfehlungen zu Pflanzenbau, Ernte, Konservierung und Fütterung. Also zum Pflanzenbau haben wir schon einen Podcast aufgenommen mit Daniel Lehner und heute haben wir uns die Fütterung mit Diplom-Ingenieur Karl Wurm angeschaut. Ich danke dir vielmals, dass du uns mitgenommen hast und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für das Zuhören. Und ich hoffe, dass viel Interessantes dabei war. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören aus dem Podcast Agrarseins Wissen kompakt der HBLV Rampe-Kumpenstein. Rampe-Kumpenstein.